Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Almeria geht, Xavi bleibt. Das steht drüber über dieser Folge Tiki Taka. Ola in die Runde, aber Alex, heute steckt noch viel mehr drin hier bei uns. Schon die Anstoßaufnahmezeit ist heute ja mal wieder eine eher besondere.
Ola, servus. Ja, weil Sonntagabend, während dem Grand Derby de Sevilla, nehmen wir hier mal wieder auf. Also, ja, aber wird wahrscheinlich wieder Live-Kommentar von dir, wie du es ja gerne machst, ne? Während des Spiels. Schauen wir mal, was da
noch
so passiert.
Wenn Isco noch einen raushaut, dann gerne, ja.
Ja, also einen Elfmeter gab es schon. Betis führt zur Halbzeit 1-0. Wir nehmen jetzt quasi mit Anstoß, wieder Anstoß auf. Ja. Und ich sehe gerade Cedric Bakambuve allein vom Torwart.
Der dann kriegt da...
Dann zieht sie mir den Oberschenkel beim Torschuss.
Und wie er doch noch durchzieht. Hat was von Otto Addo damals bei Dortmund ja auch irgendwie mit Verletzung noch getroffen. Aber gut, der hat jetzt nicht getroffen. Ja, okay. Ist ja gleich ein ganz interessanter Start in diese Folge Nummer 224 bei Tiki Taka. Nochmal Ola in die Runde. Da haben wir heute das Thema auch ein bisschen nebenbei. Läuft Betis gegen Sevilla. Betis führt 1-0. Wir nehmen Sonntagabend schon auf, Alex, weil natürlich nächste Woche ist ein bisschen was angesagt. Zumindest für mich, denn für mich geht es gleich am Montag weiter nach München. Deswegen wird es natürlich in dieser Folge auch ein bisschen Bayern-Vorschau geben. Ich weiß nicht, wie viel Lust man da als Barca-Fan drauf hat, aber muss natürlich auch sein, oder?
Ja, genau. Du hast Montag keine Zeit. Und das heißt, wir können das Spiel Barca gegen Valencia sportlich nicht besprechen. Ist also erst morgen am Montagabend der Fall. Wurde ja verlegt, war ja eigentlich Samstagabendspiel oder Samstagmittagsspiel, glaube ich. Und dann haben sie gemerkt, ja, die Meisterschaft ist vorbei. Also Barca hat da eigentlich keine Chance mehr. Und dann haben sie das Spiel wirklich kurzfristig, ich glaube, eine Woche vorher oder so, 10 Tage vorher, eine Woche vorher, auf Montagabend verschoben. Und deswegen findet es hier leider nicht Platz in diesem Podcast. Aber, es gibt natürlich trotzdem ein nicht kleines Barca-Thema.
Ja, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Wir haben uns mal versucht, an so einem reaktionskurzen Video irgendwie real auf Instagram, YouTube das hochgeladen. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Wenn ja, dann wisst ihr auch, was das für ein Thema wird. Aber ich habe es ja eben schon kurz angeteasert, das mit X. Also da haben wir heute viel mehr. Es gab auch noch ein besonderes oder mal wieder Chaos im Verband. Eine spannende Nachricht, wo man gar nicht so genau weiß, was man darüber sagen soll. Das gilt auch für ein kleines, großes Rassismusthema in einem bekannten Stadion. Ist es mal wieder passiert. Auch das soll hier heute nicht so super ausführlich sein, aber müssen wir natürlich trotzdem erwähnen. Wie gesagt, auch eben Vorschau für Real Madrid gegen die Bayern. Am Dienstag ist es soweit. Da muss ich dann am Montag schon runter für Training und Pressekonferenz in der Allianz Arena. Freue mich drauf. Ich freue mich auch über weiter ein paar neue Patrons. Es kamen jetzt seit unserer letzten Folge kamen nochmal zwei neue dazu. Der Julian, der hat geschrieben, er ist Madridista, seit Folge 1 dabei. Wow, das sind mittlerweile einige Folgen. Chapeau dafür. André hat noch nicht geantwortet. Und um da jetzt nochmal, wir hatten ja noch das Rätsel, wie viele Patrons sind jetzt, welchem Lager. Ich habe da nochmal ein paar Antworten zusammengezählt. Also Madridistas unter den Neuen sind jetzt neben Julian auch Adrian, Evan, Martin, Bernie, Nikolai, Lorenz und Jan. Und auch Jan hat geschrieben, ich höre euch seit Folge 1 und habe nicht eine einzige verpasst. Da war eine kleine Spende längst überfällig, nur war ich bisher zu faul, um mich um Patreon zu beschäftigen. Also immerhin schön, dass du es jetzt noch geschafft hast, Jan. Und so steht es jetzt allein unter den Neuen. Wie gesagt, waren ja einige, steht es da jetzt 8-0. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es da 8-0 steht. Und die Gesamtbilanz, Alex, ist jetzt auch nicht unbedingt Hoffnung machen, dass das irgendwie noch Barca einholt, wie in der La Liga-Tabelle auch. 112-63 das Real gegen Barca-Verhältnis. Dazu kommen natürlich noch ein paar andere Fans anderer Vereine, auch 8 von Atletico, wenn meine Rechnung hier noch stimmt. Aber ja, ist doch ein bisschen deutlicher. Da musste mal wieder Support anpushen.
Ja, ist ein bisschen zu deutlich, ne? Da müssen wir mal wieder was tun. Wo seid ihr, liebe Barca-Fans? Was ist da los? Können wir uns doch nicht so gefallen lassen? Offenbar die Jahre des sportlichen Niedergangs, die machen sich auch an den Tiki-Taka-Supporter-Zahlen bemerkbar. Und jetzt, Riesenchance Betis aufs 2-0 sehe ich hier. Gerade bin ich voraus oder du eigentlich?
Du bist scheinbar ein paar Sekunden. Er schießt dann immer.
Ja gut, so ist es mir lieber.
3, 4, 5 Sekunden. Oh gut, war er noch dran hier. Aha. Ja, immerhin. Aber gut, dass Betis das mal gewinnt, sehe ich jetzt noch nicht, weil die haben die letzten Derbys irgendwie immer so halb verkackt. Ich glaube, es gab jetzt auch 3 Unentschieden in Folge. Ich erinnere mich an das 1-1 in der Hinrunde, wo Betis auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Eigentlich und am Ende rettet irgendwie Rakitic mit einem Fernschuss den FC zu Hause beim FC Sevilla. Aber vielleicht klappt es diesmal mal wieder mit einem Betis-Sieg. Die hätten ja auch noch, haben ja auch noch ein bisschen Europapokal-Ambitionen. Sind jetzt mit dem Sieg, wären sie 51 Punkte, genauso viele wie Real Sociedad. Also würden denen die Niederlage der Basken ausnutzen, wenn es dabei bleibt. Wie gesagt, Sevilla spielt ja auch noch mit, hatten auch schon, ich glaube, einen Pfostentreffer von Luke Bacchio war das schon in dem Spiel. Und Luke Bacchio später auch noch im Fokus, Alex, der hatte ja dann den Elfmeter verursacht. Aber was soll man dazu sagen? Das war ein Handelfmeter, wer es gesehen hat, puh, was willst du als Verteidiger noch machen oder als einer, der quasi angeschossen wird? Er stürmt natürlich an, will auf den Ball draufgehen, logisch, wie man das als Verteidiger macht, dreht sich weg während des Schusses und da geht halt der Ball dann klar an die Hand. Das wird dann als Elfmeter gewertet. Ich weiß nicht, ob man sowas stehen lassen muss, also in der Realgeschwindigkeit denkt man erstmal, oh ja, krass, Hand, die Hand schleudert so weg, aber sowas ist doch kein Elfmeter eigentlich, oder Alex?
Nee, muss man auf jeden Fall zurücknehmen, ist, finde ich, eine Fehlentscheidung. Es sah ein bisschen komisch aus und ja, das Wegschlackern, ne, das sieht dann erst recht blöd aus. Aber wenn du die Bilder serviert bekommst, siehst du sofort, er dreht sich weg, der Arm ist angelegt, es ist nicht unnatürlich, es ist keinerlei Absicht und wegschlackern heißt ja auch nur, dass du ihn nicht in die Schussbahn gehalten hast, also dass er nicht unter Spannung ist. Deswegen normalerweise, wenn er wegschlackert, ist das immer auch ein Indiz, dass es eher keiner ist, weil wie gesagt, der Arm nicht auf Spannung war, also wenn du nicht absichtlich irgendwie in den Schussweg gehalten hast, hat er ja sowieso nicht gemacht. Ja. Also nach Ansicht der Warbilder musst du diesen Elfmeter für mich zwingend zurücknehmen, deswegen ja, riesiges Glück für Betis, Glück auch ein bisschen für Isco, ne, weil den hätte man vielleicht auch parieren können, den Elfmeter, aber ja. Ist halt Spanien, ne? Also ich glaube, der Kollege, ich meine, Uwe Morave kommentiert, wenn ich mich nicht täusche, hat auch gesagt, ja, in Spanien ist das leider oft so, dass die etwas strenger sind bei der Handspielregel und sie eher selten Handspiele, Handelfmeter noch zurücknehmen und leider mal wieder das schlecht bewiesen, dass es nicht immer die korrekten Entscheidungen sind, die dann stehen bleiben.
Ja, da gibt es einen ganz guten Vergleich, zumindest für mich heute. Ich war heute mal wieder beim ersten FC Nürnberg, habe meinen Kumpel Mike angeschrieben, wollen wir uns zusammen die Laune verderben? Er hat gesagt, ja komm, versuchen wir es. Und natürlich haben wir uns die Laune verdorben. 0-1 Niederlage für Nürnberg gegen Karlsruhe, jetzt hätte ich fast schon wieder Kiel gesagt, nee, die waren letztens erst da. Und da gab es auch so eine Handelfmeter-Szene, wo auch eben Nürnberg-Stürmer schießt und der Karlsruhe-Verteidiger dreht sich genau weg, da geht dann der Ball auch irgendwann in die Hand, aber so wie der sich wegdreht, das kannst du eigentlich nicht besser machen, mehr kannst du nicht machen als Verteidiger. Und da wurde der Elfmeter dann auch zu Recht, meiner Meinung nach, zurückgenommen durch den Videoschiedsrichter. Also da ist man vielleicht in Deutschland ein bisschen mitdenkender oder ans Fußball mehr denken, von wegen, nee, das darf eigentlich kein Handelfmeter sein, auch wenn der Ball irgendwo da in die Richtung geht, aber er dreht sich weg, kann nicht mehr machen, der Verteidiger, und so hätte das jetzt auch nicht unbedingt, oh, da ist es passiert. Hast du aber schön geschwiegen jetzt.
Ja, ich wollte dich nicht spoilern. Ich wollte dich nicht spoilern.
Guck mal, an, warum freue ich mich? Ich kann mich doch nicht über ein Sevilla-Tor freuen.
Ja, kannst du schon. Spielt da Sergio Ramos, können wir es schon. Nee, ich wollte dich nicht spoilern. Ich habe schon geguckt, du guckst auf den Bildschirm. Und deswegen, Kike Salas nach einer Ecke, glaube ich, eingeköpft, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wenn wir schon sagen, hier, der Elfmeter war unberechtigt, dann ist jetzt der Spielstand, glaube ich, schon berechtigt. Also 1-1 Ausgleichstreffer ist okay.
Ja.
Und jetzt gucken wir nochmal das Tor an.
Boah, Ramos fordert den Ball hier. Mach das mir, gib mir.
Ja. Und dann das ist ein schöner. Das ist ein wuchtiger Kopfball. Junge.
Zwischen zwei Gegenspieler. Ja, gut hoch. Jo. Oh, schön eingelaufen. Jo. Hat er von Ramos gelernt, das sieht man. Hey. Ja. Puh, am Fünfer, da kann auch vielleicht der Torwart vielleicht hingehen. Aber gut, 1-1 nach 55 Minuten im El Gran Derby oder im Gran Derby natürlich nur. Und ja, jetzt wollen wir gar nicht nur ständig über Sevilla reden. Mal gucken, was da noch passiert in den letzten 30, 40 Minuten. Wir können ja mal so ein bisschen chronologisch anfangen mit einem der zwei ganz großen Themen dieser Episode, wo vielleicht auch die meisten drauf warten, wo wir auch ein paar Nachrichten zu bekommen haben. Unter anderem Flo und Sarah haben uns dazu noch geschrieben und Fragen gestellt und auch unser Patreon Michi hat uns dazu was geschickt. Es geht um den FC Barcelona. Ja, das Spiel ist erst am Montag, aber das große Thema, dafür haben sie selbst gesorgt oder hat Xavi selbst gesorgt, denn es gibt den Rücktritt vom Rücktritt und er bleibt jetzt doch. Wir hatten schon, wie gesagt, in unserer kurzen Videoreaktion minimal kurz drüber geredet. Viel mehr konnte man in 60, 90 Sekunden nicht reinpacken. Hast du es mittlerweile verdaut? Siehst du mittlerweile mehr Positives? Du denkst dir immer noch so, boah, ja, es ist so ein bisschen eher Übergangslösung, Friede, Freude, der Eierkuchen. Immer noch leicht überraschend, oder was sagst du?
Jetzt hast du es verdaut, heißt ja eigentlich, das sagt man ja nur bei schlechten Nachrichten, wenn was Schlimmes passiert. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt ein freudscher Versprecher war oder typisch mal wieder, du bringst die Stichwörter, die Dinger durcheinander, die, wie dem auch sei. weiß nicht, ob ich es verdaut habe, aber zumindest ergibt sich so ein bisschen noch mehr im Bild und jetzt kann man ja ausführlicher drüber sprechen. Das war ja wirklich nur ganz, ganz kurz eine Mini-Reaction, weil ja die, die Zeit bei Insta und ist ja nur so kurz, deswegen, das wurde dem ja nicht gerecht. Aber jetzt im Nachhinein, ich habe auch einen Take dazu gelesen, den ich für sehr wahrscheinlich halte, den gebe ich jetzt mal direkt wieder, dass Xavi bei seinem Rücktritt, also kurz vor seinem Rücktritt, wohl gemerkt hat, dass sein Stuhl mächtig wackelt. Dann haben sie ja gegen Villarreal verloren, davor waren ja auch ein, zwei andere schlechte Ergebnisse. Ja. Und dann ist er mit seinem Rücktritt vielleicht, so heißt es, dem Rauswurf zuvor gekommen, also bevor er rausgeworfen wird, weil er den Druck gespürt hat, dass es vielleicht so kommen könnte, ist er zurückgetreten, um ja dem Rauswurf zu dem
Laporte zu entgehen. Laporte hätte ihn doch nie rausgeworfen, also da muss
schon richtig, weiß ich nicht, ich glaube der Druck war da schon definitiv groß und das ist eine Theorie, die ich gelesen habe von katalanischen Medien oder von katalanischen Journalisten und die halte ich nicht für so unwahrscheinlich, dass er vielleicht gemerkt hat, hey, so nehme ich den Druck aus dem Kessel und komme vielleicht dem Rauswurf zuvor etc. etc. Könnte ich mir gut vorstellen, also quasi, dass es gar nicht so die aus komplett freien Stücken war, sondern eher aus taktischen Stücken. Das ist zum Beispiel eine Theorie. Dann muss natürlich nicht stimmen, aber wie gesagt, ist eine Theorie, die ich durchaus für nicht unplausibel halte, die es so aus Katalonien zu berichten gab. Und dann ist natürlich schon so, dass er hat ja noch Vertrag bis 2025, den erfüllt er ja jetzt nur. Und dass sein Herz an diesen Verein hängt und dass das sein Traumjob ist, braucht man nicht drüber reden. Also ich glaube schon, dass er den Rücktritt dann mit sehr schweren Stücken, schweren Herzens, warum auch immer, vollzogen hat, aber nicht aus 1000%iger Überzeugung. Oder anders gesagt, vielleicht Überzeugung schon, aber zumindest in Wirklichkeit, eigentlich will er natürlich lieber diesen Job behalten, als ihn aufzugeben, egal ob er rausgeworfen wird oder entlassen wird oder freiwillig geht. Es ist sein Traumjob, es ist ein Traumverein und deswegen, glaube ich auch, dass Laporta natürlich im Nachhinein immer wieder ihn bearbeitet hat und wahrscheinlich gebettelt hat, bitte bleib, und sie ihn dann auch zum Rücktritt vom Rücktritt bewegt haben, denn das hat man ja schon auf der PK dann am Mittwoch gesehen, Friede, Freude, Eierkuchen hatte ich es ja ganz kurz genannt, wie sie sich da umarmt haben und hier High Five und keine Ahnung, hier diese Hände zusammenlegen und so, ne, wir sind ein Team und so, da meinst du gerade, die haben, weiß ich nicht, irgendwie den Klassiker gewonnen und danach die Vertragsverlängerung gefeiert, weil sie werden Meister, also irgendwie, das hat ja gar nicht zur Stimmung gepasst, eigentlich gerade im Verein vorherrscht, ne? Du verlierst den Klassiker, bist aus der Champions League raus und die ergeben
also da letzte zwei Titelchancen weg auch.
Genau. Das, und dann feiern die das überproportional, so dass ich auch glaube, das war auch von Laporta mal wieder ein taktisches Mittel, vom Timing her auch, ne? Und ja, auch ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, weil so rosig sieht es jetzt auch nicht aus mit null Titel in der Saison jetzt. Und es gab ja, wie gesagt, trotzdem einige Stimmen, die vielleicht auch gesagt haben, möglicherweise braucht es auch eine Veränderung auf der Trainerbank, in der Kabine, und die gibt es halt jetzt ein Jahr weiterhin nicht.
Ja, so hat es Xavi auch selbst gesagt Ende Januar, von wegen, die Mannschaft braucht da vielleicht eine Veränderung, eine andere Ansprache. Also es bleiben da schon hier und da komische Gedanken und die berühmten Geschmäckles, und dazu hatte ich auch unseren Patron Michi gefragt, er ist ja Barca-Fan und hat da auch so eine positive Sicht, aber auch sieht auch, was man ihm negativ auslegen könnte an der ganzen Thematik. Das lasse ich jetzt mal laufen, die anderthalb Minuten.
Hi, ja, ich finde es schwierig abzuschätzen. Ich sehe so beides, Positives und Negatives, in Anbetracht, dass er bleibt. Das Positive ist sicherlich die jungen Spieler, von denen jetzt vielleicht auch einige Talente bleiben könnten, weil sie sich denken, ja, das ist ein Trainer, der setzt auf junge Spieler. Vielleicht nicht per se auf mich, aber ich habe eine Chance. Ich sehe Kubasi, ich sehe Ford, ich sehe Jamal, die Spielzeit bekommen, die einen sporadisch, die anderen schon wirklich sind zu Stammspielern avanciert. Und das finde ich unfassbar wertvoll, gerade bei der Nachwuchsarbeit, die wir ja machen, oder die der Club macht, ich bin ja nicht dabei. Dann auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere Spieler denken mag, ja, klar, also das ist eine Legende des Vereins, Xavi, das ist einer, der versteht sicherlich, zumindest als Spieler, wahnsinnig viel vom Spiel. Aber das ist auch einer, der hinschmeißen wollte, der hatte kein Vertrauen mehr. Der hat uns aufgegeben, entweder sich selber oder das Team oder beides, oder also eine Kombination, oder den Club, das Projekt an sich. Aber der wollte hinschmeißen, der wusste nicht mehr, wie weiter. Und der war an einem Punkt, wo er nicht mehr weiter wusste. Das ist auf der einen Seite sehr ehrlich, das ist er das so kommuniziert hat. Aber auf der anderen Seite wissen die Spieler, das ist nicht einer, der ohne Wenn und Aber zu diesem Verein hält und seinen Vertrag erfüllt, sondern das ist einer, der geht vielleicht auch, wenn es nicht läuft. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber und vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht legt sich das auch niemand. Aber das kann ich mir halt vorstellen. Nämlich wunder, was sie dazu sagt. Liebe Grüße.
Ja, danke Michi. Das haben wir ja schon oft gelobt, dass die Nachwuchsarbeit von Xavi ziemlich positiv verläuft, der da vielen das Vertrauen gibt. Gut, auch aufgrund der überschaubaren Mittelmöglichkeiten, dass da hier und da die Jugend einspringen muss. Aber gut, ich glaube, es war jetzt eh nicht so wahrscheinlich, dass irgendwie Lamine Jamal oder Kubasi hätten verkauft werden können. Aber wer weiß, wenn da irgendwie Chelsea mal wieder den großen Umbruch macht im Sommer. Aber nur die Sache, was er auch anspricht, Alex, von wegen, könnte Xavi vielleicht wieder mal, wenn es mal nicht gut läuft, wenn er mal wieder keinen Bock hat, das Handtuch schneller werfen und dann wieder quasi seine Mannschaft ein bisschen verraten. Das fände ich ein bisschen so ein interessantes Zukunftsszenario. Ist noch weit weg, da müsste dann auch natürlich wieder ein paar Patzer in Folge passieren. Aber Xavi macht jetzt auch von seiner Körpersprache generell, seinen Worten, seinen Taten nicht unbedingt den Eindruck, dass er da sehr leidensfähig ist oder dass er immer wieder auch alles reflektiert, sondern dass er dann vielleicht doch tatsächlich schnell mal überreagiert und das Handtuch wirft. Also wer weiß, ob man nicht in ein paar Monaten wieder über eine ähnliche Situation reden.
Boah, ja gut, Glaskugel haben wir jetzt alle nicht, aber er hat, wie gesagt, ja nur bis 2025 Vertrag, also es ist ja nur die Erfüllung des Vertrags für ein Jahr mehr. Und dann, glaube ich, wird dieser Vertrag auch nicht verlängern, außer natürlich, sie ja bomben jetzt alles weg in der nächsten Saison und ja, ist Stand jetzt ein bisschen schwer vorstellbar. Also ich glaube, dass das wirklich nur die Erfüllung des Vertrags ist, auch weil es in diesem Sommer also da keine klare Option als Nachfolger gibt, keine zufriedenstellende Option. Ich habe es immer wieder kurz erwähnt, ne? Liverpool sucht, hat jetzt Arne Slot offenbar wohl gefunden. Die Bayern suchen, haben jetzt Ralf Rangnick gefunden. Ob das so die Top-Wahl ist, sei auch mal dahingestellt. Als Außenstehender würde ich sagen, naja, eher ja. Und auch bei Barca werben, naja, wen hättest du denn holen können? Vielleicht hättest du bei Tuchel angerufen, aber der ist natürlich teuer ohne Ende. Barca also hat stimmt. auch kein Geld. De Zerbi können sie nicht loseisen, er würde Ablöse kosten. Rafa Márquez, macht der jetzt so den sorgt das Mannschaft für Umbruchstimmung? Also es hätte auch nicht diese Top-Option für mich gegeben in diesem Sommer, von daher macht es vielleicht sogar Sinn irgendwie. Gleichzeitig ist der Verein natürlich komplett blank, also hat auch keine Kohle, muss natürlich sparen, wo es geht. Und dann sparst du natürlich lieber, bevor du dir nochmal einen neuen Trainer holst, der dann auch ne, 3, 4, 5 neue Staff-Mitglieder mitbringt. Und also es ist nicht, die macht schon irgendwie Sinn, die Option weiterzumachen, aber ich sehe es auch quasi mit gemischten Gefühlen, weil ich war auch im Winter der Meinung, da muss vielleicht eine neue Ansprache in die Kabine, die Mannschaft braucht irgendwas Neues, aber man muss auch sagen, sie hat sich ja wirklich jetzt in der Rückrunde stabilisiert und nochmal, Klassiker aus, da waren ein paar umstrittene Szenen dabei, mal wieder ein später Treffer, also es ist ja nicht so, dass sie verdient irgendwie verloren haben, das hätte auch genauso anders ausgehen können, Klassiker ist halt immer Hop oder Top und jetzt ist Real Madrid jetzt auch nicht die allerschlechteste Mannschaft, also es ist ja auch keine Schande, da mal knapp zu verlieren, PSG hat einfach die rote Karte alles konditioniert. Ohne diese rote Karte bin ich nach wie vor felsenfest der Meinung, dass Barca dieses Spiel, oder was heißt felsenfest, aber die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gut gewesen, dass er da weiterkommt, dann bis dem Halbfinale gegen den BVB. Also sorry, aber da bist du dann auch Favorit. Hättest sogar das Rückspiel daheim und jetzt stell dir vor, die ziehen ins Finale ein, dann betteln alle Xavi an, bitte bleib. Und dann kann ich es auch verstehen. Ja, also du merkst schon, es waren, so ist Fußball, aber es waren schon auch fine margins. Also es ist nicht alles jetzt so schlecht. Sie hatten wirklich eine schwache Phase, Ende der Hinrunde, da war ich auch der Meinung. Aber ich kann schon verstehen, dass man sagt, hey, wir reißen uns nochmal zusammen, wir probieren noch ein Jahr oder wir machen das Jahr noch zu Ende oder den Vertrag zu Ende. Vor allem, du musst ja auch, und da kann ich ja nicht mitreden, weil ich nicht nah dran bin, in die Mannschaft reinhören, in die Kabine, wenn die zufrieden sind, wenn die sagen, hey, nee, wir verstehen uns gut, wir waren selbst schuld, dass wir so den Faden verloren haben gegen Girona, Villarreal etc. Und die Mannschaft zeigt aber, wir sind kompetitiv und das haben sie im ersten Jahr gezeigt und das haben sie jetzt in der Rückrunde gezeigt unter Xavi. Wir können da mithalten, auch mit ganz großen Vereinen, auch mit Real Madrid. Dann ist es nicht die schlimmste Option, jetzt weiterzumachen, bevor man irgendeinen holt, mit dem man dann auch nicht so super zufrieden ist. Und deswegen, gemischte Gefühle auch bei mir. In dem Sommer gab es, glaube ich, nicht die perfekte Wahl.
Wir bleiben noch bei dem Thema, weil uns auch noch Flo Mitterer dazu geschrieben hat und eine Frage gestellt hat. Er schaut schon ein bisschen hinsichtlich der Zukunft. Er schreibt, wie seht ihr das? Kann das mit Xavi nächste Saison besser werden oder geht es eher nochmal ein Stückchen bergab? Und glaubt ihr, er hat sich durch den Verbleib noch einen Topspieler rausgehandelt beim Treffen? Also, dass Laporta ihm quasi einen Wunschtransfer vielleicht zugesagt hat. Ich glaube, Laporta ist auch bekannt für schnell mal Versprechen machen, Ansagen machen, ohne dann zu erkennen, dass die wirtschaftliche Situation das vielleicht gar nicht hergibt. Also das wird ja wie jedes Jahr irgendwie ein spannender Transfersommer bei Barca. Du musst irgendwie 1, 2, 3, 4 verkaufen und Geld machen und dann irgendwie hoffen, dass du irgendwie 1, 2 neue auch wieder noch rechtzeitig eintragen kannst in der Meldefrist noch. Aber was da jetzt Topspielermäßig kommen könnte, ob das dann irgendwie ein Außenverteidiger wird, ein Außenspieler, du, Xavi kann bestimmt Wünsche äußern, Laporta sagt bestimmt, ja, das schaffen wir alles, das machen wir alles, so als so Schwätzer schätze ich einen Laporta ein, aber die Realität könnte dann anders aussehen. Also ich sehe jetzt noch nicht zwingend, dass das, dass da jetzt Barca direkt wieder der ganz große Real-Herausforderer wird. Das ist ja immer noch die zweitjüngste Mannschaft der Liga, also wo auch noch ein bisschen was zusammenwachsen muss, wo du aber auch ein paar Alte hast, die vielleicht nicht mehr ganz so reinpassen wie ein Lewandowski. Der kommt immer noch auf seine Tore, aber wirkt ja auch hier und da immer noch wie, ja, manchmal wie ein Fremdkörper oder wie nicht ganz so voll drin im Spiel. Deswegen sehe ich jetzt noch nicht so, dass da Barca deutlich, deutlich sich verbessern wird, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist, wie es aktuell vielleicht immer dargestellt wird, klar.
Also Wünsche von Xavi, ja, glaube ich, wird er wieder geäußert haben. Die äußert er einfach immer wieder. Und Laporta ist ja auch jemand, der gerne schillernde Transfers tätigt, na, auch für die Außendarstellung, auch um die Fans ein bisschen mitzunehmen, Hoffnung zu schüren, ne? Enthusiasmus zu schüren. Allein das gefällt ihm, sich natürlich damit auch zu brüsten, ein bisschen hier, da habe ich Lewandowski geholt und hier mit Rafinha unser, ne? Und so. Also der transferiert gerne, kauft gerne ein und Xavi hat gerne tolle Spieler. Und deswegen kann ich mir beide sehr gut vorstellen, ob sie es natürlich dann umsetzen können, bleibt abzuwarten, denn es hängt natürlich auch von den Finanzen ab und wie die sind. Das ja, wissen nur Laporta. Oder weiß nur Laporta am besten
mit Deco. Ob der das so richtig weiß, weiß ich nicht.
Ich habe auf jeden Fall gelesen, Barca steht wohl davor, im Sommer zur 1:1 Transferregel zurückzukehren. Also für das eingenommene Geld, das können sie wieder 1:1, daher der Name, ausgeben. Also wenn du, ich sage jetzt mal random irgendwas, 75 Millionen für De Jong einnimmst, kannst du dieses Geld auch wieder für Transfers ausgeben. Zum Beispiel für einen random Name-Dropping Bernardo Silva. Jetzt nur einfach nur ein Beispiel, ne? So. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, dass sie das zumindest versuchen, so zu machen. Was sie natürlich versuchen wollen oder dringend machen müssen und ich glaube auch machen werden und wollen, ist einen neuen Sechser kaufen. Das haben sie gesehen. Da waren sie in der Saison zu schwach besetzt. Und Romeo war da nicht mal die 3C-Lösung, also es war wirklich zu wenig. Also ich glaube, sie wollen unbedingt einen Sechser loseisen. Da bin ich gespannt, auf welchen Namen sie kommen und ob sie denjenigen dann ja auch bezahlen können. Das hängt dann auch von Verkäufen ab, ne? Vielleicht stellen sie Rafinha wieder ins Schaufenster, weil sie sagen, hey, mit Jamal haben wir einen, der besser ist auf seiner Position, der günstiger ist im Unterhalt, der ist aus der Jugend, der ist unsere Zukunft. Brauchen wir dann Rafinha? Eher nein. Oder eben Ferran Torres, ne? Gleiche Thema. So richtig, du kannst ihn schon immer mal benutzen, aber ja, so richtig passt er nicht. Vielleicht versuchen sie Lewandowski, weil er zu teuer ist, abzuschieben und Frenkie de Jong auch mal wieder ins Schaufenster zu stellen. Und dann kommt es darauf an, wem verkaufst du? Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall nachbessern wollen und dass Xavi auch ganz klar an der Porta gesagt hat, hey, ich will den und den Spieler oder ich will für die und die Position was. Kann ich mir beides vorstellen, das wird ein turbulenter, spannender Sommer, definitiv. Also da wird sich was tun, wie so oft. Ja.
Wird ja auch spannend um die beiden Joaos. Da hat uns nämlich noch Sarah eine Frage zugeschickt. Sarah schreibt, ich hätte eine Frage zu João Cancelo, den ich als Real-Fan und Portugiesin auch sehr mag, eher aus Nationalmannschaftssicht natürlich. Ich finde es krass, dass sich viele Legenden voll auf ihn einschießen. Findet ihr das zu krass oder ist die Kritik gerechtfertigt? Wir hatten ja zuletzt bei Cancelo, Alex, Fehler gegen PSG, Fehler gegen Real, also der doppelte Fehler irgendwie quasi kopiert, wiederholt und naja, offensiv gibt er dir schon viel, aber ist halt hier und da defensiv nicht immer da, wo er gebraucht wird, nicht immer am Mann. Also ich glaube, man hat sich vielleicht auch ein bisschen, oder ich war ja auch noch im Sommer und habe gesagt, boah, der ist zu haben, um den musst du dich kümmern, auch als Real Madrid, der ist es Weltklasse Außenverteidiger, aber man merkt schon hier und da vielleicht, dass er doch eher der schwierige Typ ist, was man schon beim FC Bayern so ein bisschen rausgehört hat hier und da und ja, die dass er jetzt nicht der Messias ist und Barca zum Triple führen wird, ist klar, aber weiß nicht, bist du jetzt all in all, overall zufrieden mit seiner Saison oder war da schon auch noch mehr drin eigentlich?
Ja, war mehr drin, vor allem zufrieden kann ich nicht sein, wenn er in den beiden wichtigsten Spielen zweimal so schwer patzt, dass du die Spiele verlierst. Und das war PSG und Real Madrid, ja, wirklich der identische Fehler, den du eigentlich auf dem Niveau auch nicht machen darfst, selbst wenn du nicht Cancelo heißt, sondern wenn du beim VfB Stuttgart spielst, ne? Als Außenverteidiger, also das geht gar nicht. Und von daher trübt das natürlich sein Bild in der Saison, ist ganz klar. Sie sind natürlich trotzdem im Vorwärtsgang Weltklasse, aber in diesen Top-Top-Top-Spielen gegen die Man Citys, Liverpools, Real Madrids, PSGs dieser Welt in der Champions League, wenn es in die Knockout-Spiele geht, dann ist er da als Außenverteidiger leider im Rückwärtsgang schon auch ein Sicherheitsrisiko. Nichtsdestotrotz gegen die Cardisse und Valladolid daheim ist er natürlich, kannst du das vernachlässigen, dass er hinten mal ein bisschen locker verteidigt, weil die einfach so wenig nach vorne machen, dass er natürlich ein Zugewinn ist, weil er so offensiv stark ist. Also es hat zwei Gesichter, die Cancelo-Medaille, musst du dir natürlich leisten können und wollen. Ne? Also im Unterhalt buchstäblich literally leisten können und wollen, weil er sehr, sehr teuer ist. Ablöse soll wohl human sein, munkelt man. Vielleicht kriegen sie ihn für 25.
Ja, die will ja auch loswerden. Also
will ihn unbedingt loswerden, genau. Vielleicht verzichtet er auf Gehalt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie Cancelo kaufen und dass sie João Felix wieder ausleihen, weil ja sein Vertrag, glaube ich, auch länger geht bei Atleti und den will Atleti ja auch auf keinen Fall zurück. Das ist so das Gefühl, das ich habe, dass ich mir vorstellen kann, dass das passiert. Finanzen, ne, muss man immer abwarten und die finanzielle Situation. Und dann vielleicht, wenn du nächstes Jahr im Viertelfinale gegen Bayern, PSG, City spielst, ja, vielleicht dann doch eher auf Balde setzen und Cancelo erstmal draußen lassen, aber ist leicht gesagt. Ne? Also eben, wenn sie Dreierkette spielen würden, übrigens als Wingback, ist Cancelo besser aufgehoben, weil dann hat er die Absicherung, sei es ein Koundé oder ein Araujo oder ein Kubasi, und dann kann er mehr nach vorne machen und also er ist halt kein richtiger Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, weil er nach hinten so sehr Schwächen hat. Als Wingback funktioniert er besser. Sehr so könntest du ihn auch als Achter vielleicht nutzen oder als Mittelfeldspieler, aber hinten ist er leider mitunter ein Sicherheitsrisiko.
Ja, seine Bilanz 36 Pflichtspiele diese Saison, 4 Tore, 4 Vorlagen ist nicht schlecht, aber ja, wie gesagt, von einem der besten Außenverteidiger, was wir uns auch im Sommer so gedacht haben, boah, der ist zu haben, hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht die Vollkatastrophe gewesen, seine Saison. Okay, soweit zum Barca-Block. Das Spiel ist ja erst am Montagabend gegen den FC Valencia. Mal gucken, was da geht. Wir bleiben ein bisschen chronologisch, wobei ich noch mal kurz nach Sevilla geguckt. Da hat es eben noch sogar einen Elfmeter gegeben, den Isco vermeintlich rausgeholt hat gegen Bardet. Aber da war so ein bisschen die Hand im Gesicht, aber wurde zu Recht meiner Meinung nach aberkannt. Da war so eine normale Bewegung von Bardet im Laufen, wo dann die Hand so leicht im Gesicht gelandet ist. Das wäre mir jetzt auch zu wenig gewesen für Elfmeter. Den hat der Videoschiedsrichter da wieder gekippt. Ansonsten weiter 1-1, 75. Minute.
Ich habe noch einen Nachtrag zu Xavi. Das wollte ich noch loswerden, weil ich es kurz anthematisiert geteasert hatte in unserem Teaser-Trailer. Wenn man so will. Und dann wollte ich es jetzt noch aussprechen. Also, Xavi bleibt Übergangslösung, wenn man so möchte, also Vertragserfüllung als eher Übergangslösung und dann vielleicht die große Lösung, die große neue Lösung im Sommer 2025. Das, glaube ich, ist auch vielleicht wirklich nicht die schlechteste Option mit Ausblick auf wer dieses Jahr zu haben. Dann ist auch die finanzielle Situation, denke ich, auch nochmal besser. Also vielleicht kannst du dir dann auch mal eine Ablöse leisten für den einen oder anderen Trainer. Oder vielleicht holst du den einen oder anderen Trainer oder eher den einen Trainer ablösefrei, weil er vertragslos ist. Ich habe es schon erwähnt, glaube ich. Pep Guardiola wäre vertragsfrei im Jahr 2025. Und jetzt hast du schön ein Jahr Zeit, ihn anzugraben, ihn zu überreden, vielleicht sein Herz wieder für seine alte Liebe zu gewinnen. Lass mich doch ein bisschen träumen, Nils. Ja, also das wäre die große Option. Und vielleicht, wer weiß, gibt es noch ein paar andere auch schöne Optionen. Und so hast du halt eben ein Jahr Ruhe. Und ich glaube, dann trennen sich vielleicht 2025, wenn sie nicht gerade Meisterschaft und Champions League gewinnen oder ähnliches. Trennen sich vielleicht 2025 die Wege und dann kannst du einen Neuaufbau mit einem neuen Trainer machen und das ist vielleicht nicht das Schlechteste.
Okay, dabei lasse ich es mal stehen. bei dem Abschluss über Barca. Wir bleiben chronologisch, wir gehen zum Freitagsspiel und ja, es gab ein paar Veränderungen an diesem 33. Spieltag. Eigentlich sollte Real Madrid bei Real Sociedad auch am Samstag sein, aber dann ist La Liga eben nach den Champions League, was war das, Viertelfinal-Rückspielen aufgefallen. Okay, wir verschieben doch ein bisschen was, gab auch ein bisschen Aufregung. Ah, mal wieder wird Real Madrid bevorzugt. Gut, es war jetzt das erste Mal, dass Real Madrid Champions League-bedingt ein Freitagsspiel vorverlegt wurde, seit 2002, ja. Damals hat dann Real Madrid noch La Novena gewonnen, das ist der 9. Titel gewesen, ist eine Weile her, 5 Titel her, von dem her war das jetzt an sich nichts Besonderes, dass da Real mal profitiert hat vom Verband. Im Vergleich, seit 2002 hatte, ich glaube, Atletico 6 Vorverlegungen auf den Freitag und Barca 4 Vorverlegungen auf den Freitag. Für Real war es halt das erste Mal und ja, Real hätte vielleicht auch trotzdem den Samstag genommen, weil es war ja trotzdem eine klare B11, nur ein, zwei mögliche Starter gegen die Bayern waren dabei, also haben von Beginn an gespielt. Tchouaméni, sehr gutes Spiel gemacht und Nacho auch ein gutes Spiel gemacht, aber das war schon fast ein bisschen zu locker, wie man da den 1-0-Sieg eingefahren hat. Wenig Abschlüsse, einmal war ein perfekter Angriff, Tchouaméni auf Carvajal, der direkt weiter auf Güler und der durfte dann lachen und sein zweites La-Liga-Tor im La-Liga-Startelf-Debüt geben und ansonsten kam halt von Real Sociedad nicht genug, nicht wenig, ein paar Fernschüsschen. Von dem her hat das gereicht zu einem eigentlich lockeren, ungefährdeten Sieg, selbst mit einem Keeper im Tor, der da wenig gewackelt hat. Von dem her muss ich da eher meiner Meinung nach Real Sociedad an die Nase fassen, vor wegen, dass sie zu wenig gemacht haben, als dass irgendwie ja, Real Madrid jetzt irgendwie durch den Kalender oder was auch immer profitiert hat.
Ja, absolut. Also gegen eine B11 von Real Madrid, die sich schon mit den Gedanken in München ist, und dann verlierst du wieder zu Hause, lässt wieder Punkte, das ist auch wirklich zu wenig. Also da muss mehr kommen, wenn du nach Europa willst, und das war dünn. Jetzt haben sie in Retafe-Punkte gelassen, ne? Nur 1-1 gespielt gegen Almeria zu Hause, ein Unentschieden, nachdem sie ja davor 3 Spiele gewonnen hatten, sich gefangen haben. Weil sie hatten ja so eine richtige Misere, ne? Zwischen Januar und was war's, dem PSG aus in der Champions League.
Rückrunden La Real, ja.
Genau, haben sie, glaube ich, ein Spiel gewonnen in irgendwie 9 oder sowas. Also da war richtig eine Misere. Dann gewinnst du 3-mal, denkst du dir, hey, jetzt kommst du wieder in Schwung und kannst dann den Europacup-Platz sichern. Ja. Und jetzt 2 Punkte gegen Spiele gegen Gegner Almeria, Getafe und das schonende Real Madrid, also Real Madrid B, wenn man so will. Jo. Das war zu wenig und vor allem die Art und Weise war ein bisschen. Sie haben es versucht, sie haben sich gemüht, aber ich glaube, sie hatten aus dem Strafraum 2 Schüsse aufs Tor oder 2 Torschüsse.
Genau.
Ich guck's mal gerade nach. Expected Goals 0,59 gegen ein Real Madrid B. 9 Schüsschen nur aufs Tor, keine einzige große Chance. Ja. Das ist einfach zu wenig. Also irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was mit Real Sociedad los ist, dass sie so häufig in der Rückrunde den Faden verlieren und irgendwie ihr komplettes Mojo, ne, alles, was in der Hinrunde, was ich so gelobt habe, sei es bei uns, sei es im Rasenfunk, ne, die sind draufgegangen, waren bissig, haben guten Fußball gespielt,
Umschaltspiel,
Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit, ne, diese Gier, diese Gift, auch die Spielfreude, Passstaffetten, dies, das alles war wunderbar und du denkst dir, hey cool, ne, das ist wieder eine Champions League Mannschaft und irgendwie, ja, ich will nicht sagen, alles ist weg, um Gottes Willen, das wäre jetzt zu krass, aber sehr, sehr viel davon ist wirklich weg und vor allem das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, die Lockerheit, das ist einfach zu wenig von Real Sociedad.
Ja, bestimmt hier und da auch an einigen Spielern festzumachen. Aktuell Bryce Mendes verletzt oder kommt gerade so zurück. Kubo ist auch so gar nicht mehr eigentlich richtig gesetzt in der Startelf. Jetzt durfte er gegen seinen Ex-Club mal wieder ran und hatte hier und da auch mal sich bissig gezeigt und so weiter. Aber das war einfach auch nicht der Kubo aus der Hinrunde oder speziell vom Saisonstart, der ja da auch einmal irgendwie Spieler des Monats wurde in La Liga. Ist halt irgendwie, ja, Mojo verloren, das Typische, wenn irgendwie der Akku leer geht gegen Ende der Saison. Da fehlt bei La Real einfach was und das war dann eben gegen einen B11 Real Madrid, das gedanklich schon woanders war und sich geschont hat und so weiter, war das halt zu wenig. Wie gesagt, dafür einfach auch einmal Arda Güler zur rechten Stelle gewesen, durfte dann auch mal sich beglückwünschen lassen. Da gab es große Freude innerhalb der Mannschaft, hat man gesehen. Da hat man schon gemerkt auch, dass viele mit ihm mitfühlen, von wegen, hat die komplette Hinrunde verpassen. Es kommt jetzt nicht mehr so richtig auf den Zug drauf. Jetzt hat er seine Chance genutzt und wir reden bei, was waren das jetzt, 166 Pflichtspielminuten im weißen Trikot und da hat er jetzt 2 Tore erzielt, einen Elfmeter rausgeholt und auch noch 2-mal Aluminium getroffen oder so. Also die Bilanz an sich merkt man schon, dass sein Talent da hier und da aufblitzt. Gab auch noch 1-2 andere Aktionen, ganz schick gegen La Real. Ihm fehlt da die Kontinuität. Priorität. Da kann man nur hoffen, dass es jetzt durch die quasi entschiedene Meisterschaft, dass er da jetzt auch an den letzten 5 Spieltagen regelmäßig zum Einsatz kommt, um dann in der Saisonvorbereitung richtig anzugreifen und dann vielleicht öfter mal zum Einsatz zu kommen nächste Saison. Aber das sollte jetzt nicht das große Thema sein. Es war halt bei Real alles unter dem Stern so, jo, wir reißen uns heute kein Bein aus. Wir würden auch ein Unentschieden vielleicht nehmen. Ich hatte zumindest auf Sieg getippt. Du hattest ja, Alex, auf Unentschieden getippt. Aber der Fokus war natürlich hier und da schon beim anderen Spiel.
Ja, mir war klar, dass Real Madrid wirklich viel schonen wird. Und normalerweise ist Real also da zu Hause im Anoeta ja schon eine Wucht irgendwie, dass du sagst, ja, dann geht's halt unentschieden aus. Weil Real ist ja trotzdem so abgezockt. Also eine Niederlage glaubte ich nicht vor dem Bayern-Spiel. Ja. Dann geht's 1-1 aus. Real verwaltet das, macht sein Tor. Und dann ja, trifft La Real einmal, aber nicht mal das haben sie hinbekommen. Also ich bin wirklich, wie man ja raushört, sehr, sehr enttäuscht von Real Sociedad. Nicht jetzt, weil es gegen Real Madrid geht, ne, die Meisterschaft ist vorbei, aber einfach so für Real Sociedad selbst, um ehrlich zu sein. Ich wünsche mir ja, dass die es nach Europa schaffen, aber ich habe Sorgenfalten auf der Stirn, dass es dann klappen wird, denn ja, es ist natürlich auch ein Schneckenrennen, muss man ja auch sagen. Also alle anderen, ne, die kriegen ja auch nichts gebacken.
Irgendwie nicht so richtig. Und jetzt Betis weiter auch nur 1-1. Die bräuchten halt ihren, oder den Kopf halt kann ich nicht drücken. Du müsstest ja auch weiter Betis die Daumen drücken. Du hattest 2-1 getippt, ich hatte 1-1 getippt und dadurch bin ich jetzt endlich in dieser großen Kicktipp-Runde mal ein paar Plätze vor dir. Also jetzt gerade habe ich 2 Pünktchen mehr als du durch dieses 1-1, was ich getippt habe.
Erstmals in der Saison, oder? Gut,
ja,
vielleicht am ersten Spieltag, aber seitdem warst du, glaube ich, ungefähr hinter mir. Ja, ich habe lange überlegt, das war ein Münzwurf. Ich dachte mir, ja, vielleicht Sevilla auswärts in der Saison oft sehr, sehr bieder und ja, vielleicht stolpert.
Ist ja noch nicht vorbei, ne?
Ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht stolpert sie ja den einen mehr rein mit. Ich glaube, sie haben ja auch recht lange nicht mehr gewonnen, ne? Das Derby, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest in den sehr selten gewonnen in den letzten 10 Duellen. Ja. Vielleicht Lucky Punch kann ja noch passieren.
Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, wir schauen jetzt mal Richtung Champions League. Es kommt ja zum wahren Klassiker der Königsklasse. Es gab jetzt schon 26 Mal das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern. Kein Duell gab es häufiger in der Geschichte des Europapokals. Nur leider noch immer kein Finale. Auch diese Saison wird es nichts draus, weil sie sich mal wieder im Halbfinale gegenüberstehen. Es wäre ein würdiges Finale mal. Es ist auch ein würdiges Halbfinale. Ich freue mich sehr drauf. Es gab es das letzte Mal. 2018 sind sich die beiden begegnet. Damals hatte sich Real Madrid durchgesetzt, wie auch insgesamt jetzt in den letzten 3 K.O.-Runden. Also 2014, vor 10 Jahren, war ich noch auch in der Allianz Arena dabei. Bei dem 4-0-Triumph 2017 war ich dann im Bernabeu, beim Rückspiel 2018 natürlich auch im Bernabeu. Das waren schon lustige Abende immer, spezielle Duelle gegen einen großen Verein einfach. Und mal gucken, was das dieses Jahr gibt. Also ich glaube, bei den Bayern ist immer noch auch ein bisschen Rachelust da aufgrund der beiden Cristiano Ronaldo-Tore, die nicht hätten zählen dürfen, aber es gab auch Fehlentscheidungen auf der anderen Seite. Und mal gucken, wie gut der FC Bayern da wirklich drauf ist. Es ist ja irgendwie weiter Chaos im Verein. Jetzt hat irgendwie Hoeneß öffentliche Kritik gegen Tuchel und der weiß dann gar nicht, wie ihm geschehen ist, womit er die Kritik verdient hat. Musiala jetzt leicht angeschlagen, wurde geschont beim 2-1-Sieg gegen die Eintracht. Wie war es? De Ligt und Leimer, glaube ich, auch so angeschlagen, verletzt raus. Gnabry, Sané, Upamecano auch noch nicht zurück, glaube ich. Also da ist schon sowohl Chaos im Verein oder irgendwie wie Polemikas, als auch eben nicht das optimale Spielermaterial, wohingegen auf der anderen Seite Real Madrid reist natürlich mit dem ganzen Kader nach München zur Unterstützung. Carvajal ist gelb gesperrt, Alaba immer noch verletzt natürlich, wird auch in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden. Aber auf einmal auch Thibaut Courtois wieder im Kader, wird jetzt auch nicht gleich spielen, aber soll gegen Cadiz dann sein Comeback geben. Also da fast volle Auswahl für Carlo Ancelotti. Nur 2 Spieler fehlen, das sind ja schon mal ganz gute Aussichten, auch wenn natürlich Carvajals Ausfall schon schmerzlich sein wird. Aber ja, soweit erstmal von mir. Ich freue mich einfach auf ein geiles Spiel.
Ja, ich glaube schon, dass es also Hin- und Rückspiel dann durchaus unterhaltsam wird und geil wird, wenn man das Wort so verwenden wird, aber möchte. Aber ich glaube eher aus weißer Sicht wird es dann geil. Ich bleibe bei meinem Tipp, den ich hier schon an dieser Stelle abgegeben habe. Ich glaube, Real Madrid zieht ins Finale ein. Ich habe da tatsächlich recht wenig Zweifel dran. Ist bei mir ja nicht so häufig der Fall, dass ich bei so einem großen Champions-League-Spiel so ein ganz klares Bauchgefühl habe. Ne? Normalerweise hadere ich dann immer rum und denke mir, das und das und 50-50 und so. Also wer mich kennt, weiß das, dass ich da normalerweise immer vorsichtig bin. Aber in dem Fall gibt es für mich wenig Grund zur Vorsicht. Ich glaube, Real Madrid wird da weiterkommen und das auch nicht, also dramatisch kann es natürlich werden, so ein schöner Schlagabtausch. Ja, ja. Kann ja auch mal 2-2-3-3 ausgehen jetzt vielleicht übermorgen. Aber in Hin- und Rückspiel, glaube ich, wird Real Madrid das machen. Vor allem Rückspiel zu Hause ist einfach ein brutaler Joker im Ärmel. Im Bernabeu wird's dann sehr, sehr schwer für die Bayern. Also wenn sie das Hinspiel nicht gewinnen, habe ich gar keine Hoffnung aus bayerischer Sicht, dass es das klappen wird, um ehrlich zu sein. Nee, ich glaube, Real Madrid wird die bessere Mannschaft sein. Die Personalsituation hast du angesprochen. Es sind auch die fittere Mannschaft im Sinne von, da sind einige angeschlagen, auch wenn sie fit gespritzt werden oder irgendwie mitmachen können. Aber Sané ist seit Wochen angeschlagen, wird immer wieder geschont, damit er gerade so auf dem Punkt fit ist. Musiala hat was abbekommen. Sogar Kane, glaube ich, hat einen Schlag abbekommen im Spiel. Wird wahrscheinlich sogar spielen können, aber ist jetzt auch nicht optimal. Ne? Von daher, ja. Glaube ich, Real Madrid wird. Vielleicht geht Hinspiel, wie gesagt, unentschieden aus. 1-1, 2-2, gut möglich, aber im Bernabeu macht Real die Sache klar.
Genau, da um auch so ein bisschen, wie könnte der Spielverlauf sein? Ich glaube, man wird jetzt nicht ein All-In gehendes Real Madrid sehen am Dienstag, das gleich volles Risiko und vorne drauf geht, sondern auch erstmal die ersten 20 Minuten abwarten, wie groß ist der Druck der Bayern, erstmal selbst ein bisschen leiden, ne? Das typische Real, wir warten erstmal ab und vielleicht einfach einen langen Ball auf Vinicius zu schicken, wenn Bayern hochverteidigt. Aber ich glaube, so das ganz große Offensivfeuerwerk wird es für ein Real noch nicht geben, sofern sie nicht müssen. Also ich glaube, mit einem Unentschieden würde man da auch erstmal nicht so abgeneigt sein, weil man das Rückspiel einfach im Bernabeu, da noch ein Lattenkopfball von Betis, aber es bleibt beim 1-1. Also, wir wissen alle, Real kann verteidigen, kann auch eklig sein, kann auch ein bisschen hier das Spiel zerstören vom Gegner und einfach lauern auf die Chance. Dafür haben sie die Coolness, die Fitness haben sie, um auch den Gegner ein bisschen müde zu spielen, zu nerven. Also, glaube ich, könnte es so ein bisschen was geben, auch wenn ich selbst auf ein paar Tore tippe im Hinspiel. 2-2 wäre da mein Tipp. Aber wie gesagt, das ist ein langer Ball irgendwie auf Vinicius, wenn der ein bisschen Platz hat oder Rodrigo mal wieder über links kommt, dann kann das auch schief gehen. Aber ich bin sehr gespannt, wie das Duell dann auf Reals rechter Seite wird, wenn eben Carvajal fehlt, der ja wirklich einer der fünf besten, konstantesten Madrilenen in dieser Saison ist. Ob dann Nacho oder Vasquez verteidigt, beides nicht optimal. Und wenn da dann irgendwie vielleicht doch ein Sané oder doch ein Musiala kommt, dann könnte das schon auch eine kleine Schwachstelle werden bei Real Madrid. Ansonsten ist man ja ganz gut aufgestellt. Irgendwie Mondi jetzt auch zweimal geschont und vorne Vini, Rodrigo hatten auch hier und da kleine Pause bekommen. Also da ist man schon gut aufgestellt. Aber wie gesagt, Reals Rechtsverteidigerposition könnte so ein bisschen, das könnte Tuchel ausnutzen. Und Tuchel hat ja hier und da auch schon mal Real geschlagen, Ancelotti ausgecoacht, was auch immer. Also das, ich sehe schon auch Real Madrid in diesen beiden Duellen, klar, vorne mehr oder weniger, aber Hinspiel könnte zumindest Bayern da Real wehtun, weil eben Carvajal gesperrt fehlt.
Ja, gehe ich mit bei der Analyse. Verteidigen können sie auch, ne? Haben sie bei City gezeigt. Also da können sie sich auch mal 120 Minuten reinstellen und das stört ihn nicht. Und vor allem gut verteidigen, ne? Nicht nur, also seriös verteidigen, da ihren Job machen. Sie können umschalten, sie können Fußball spielen, sie können Golassos, sie können Vinicius mal tief schicken. Rodrigo kann mal einen aus dem Fußgelenk in den Knick jagen. Bellingham ist abgezockt, eiskalt. Also da, ich sehe da schon einige Waffen bei Real Madrid und einige Möglichkeiten, wie sie Bayern da entnerven können. Wie du schon sagst, sie können auch mal 20 Minuten nur in der eigenen Hälfte rund um den 16er sich verbarrikadieren und das stört jetzt Real Madrid auch nicht. Genau. Von daher gibt es da verschiedene Optionen und deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube schon, dass das schönes Traditionsduell in der Champions League, klar. Aber am Ende, wenn jetzt Bayern nicht gerade hier plötzlich das Hinspiel gewinnt, vielleicht sogar mit einem Türchen, also zwei Türchen Unterschied, dann glaube ich auch nicht, dass es...
Ja, auch dann hast du immer noch Bernabéu und die 90 Minuten sind lange Bernabéu, also auch dann wäre da noch lange nichts durch natürlich. Aber mal gucken, wie gesagt, freue mich drauf. Werd auch im Gästeblock sein, übrigens nur 50 Euro verlangt der FC Bayern, das ist schon mal fair. Gibt ja auch irgendwie, ich glaube Union und Leipzig hatten auch beide jeweils 70 Euro rum, also den Maximalpreis, den die UEFA im Gästeblock erlaubt. Presseakkreditierung klappt leider nicht, weil der FC Bayern da ein bisschen streng ist, mit welche Presseverbände er zulässt und welche nicht. Aber gut, dann bin ich halt nur so da und kann mir am Viktualienmarkt Dienstagnachmittag noch vielleicht eine Erheube mehr gönnen, schauen wir mal. Also wenn ihr vor Ort seid, schreibt mir gerne, wie gesagt, Dienstagnachmittag Viktualienmarkt, da wird ein bisschen was los sein, auch mit der Münchner Peña, es gibt ja in München einen Fanclub von Real Madrid, da glaube ich, wird es ganz nette Stimmung und Rückspiel mache ich dann von zu Hause aus, dafür fährt dann Philipp nach Madrid und wir haben Marlon vor Ort, also da gibt es jetzt schon viel Coverage bei Real Total und Analyse wird kommen und alles zum Klassiker generell, Historie zu dem Duell, da haben wir bei Real Total viel vorbereitet, gibt es viel für euch anzuschauen, zu lesen und wird auch noch ein bisschen was kommen. Dann soweit der Realblock. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber zu Atletico. Auch wenn es da, es gibt da einen sportlichen Teil bei diesem Punkt, aber wir müssen erst über eine andere Sache reden, was mal wieder ja bei Atletico im Metropolitano passiert ist. Es kam mal wieder zu einem, ich will es nicht als klein bezeichnen, es kam mal wieder zu einem Rassismus-Eklat im Metropolitano. Diesmal hat es getroffen, nein, Vinicius Junior hat nicht da gespielt, diesmal hat es Nico Williams getroffen. Der Athletic Club hat bei Atletico gespielt und dann war es so nach einer halben Stunde, dass Nico Williams, glaube ich, zu einer Ecke gehen wollte und auf einmal hat gesagt, ich habe da was gehört. Spiel wurde kurz unterbrochen, weil es wohl scheinbar ja Affenlaute aus irgendwo dem Block da bei der Eckfahne gab. Also wohl nicht eindeutig diese berühmt-berüchtigte Frente Atletico Fanclub-Vereinigung, was auch immer, die schon öfter so aufgefallen sind, sondern wohl da ein, zwei, drei Idioten, wer auch immer, das weiß ich jetzt nicht, aber Spiel wurde kurz unterbrochen, es gab die Stadiondurchsage, der Schiedsrichter hat es aufgenommen, ich glaube auch La Liga hat es direkt weitergeleitet an die Behörden, also da ist zumindest mal von diesen Mechanismen, die greifen müssten, wenn es zu Rassismus kommt im Stadion, überall hast du Idioten, überall kann das passieren, keine Frage, hat da schon mal, glaube ich, alles in ordnungsmäßig geklappt, dass dann eben auch mit, wie gesagt, mit kurzer Spielunterbrechung, dass das so war und dann am Ende hat ja Nico Williams zum Glück noch die richtige Antwort gegeben. Schöne Vorlage von Antoine Griezmann, irgendwie, der wollte einen Rückpass machen. Schön, also wirklich genau zwischen die Innenverteidiger, das war doch Absicht, dass er da irgendwie Nico das Ding auflegen wollte. So kam es dann zwischenzeitlich zum 1:1, kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nico Williams hat es gemacht, hat dann auch beim Torjubel, ist in die Ecke gelaufen, wo er vorher eben rassistisch beleidigt wurde, hat mit der Hand so auf seinen Arm gedeutet, auf seine Haut gezeigt, da eben eine ganz gute Reaktion, auch wenn zu keinem schönen Anlass, aber da hat er ein bisschen noch die Antwort auf den Platz gegeben, auch wenn es am Ende nicht zu einem Sieg gereicht hat. Atletico hat ja das Ding gewonnen noch.
Ja, und was machen wir jetzt? Sperren wir da den Block jetzt im Metropolitano? Ich meine, in Valencia wurde ja der Block gesperrt, falls du dich erinnerst damals. Ja. Bei Getafe wurde jüngst der Block gesperrt. Also echt? Eigentlich, ja, gegen, ich weiß gar nicht, boah, wir haben es ja hier besprochen, aber ich weiß nicht mehr, gegen welche Mannschaft, das war völlig verschwitzt, aber auf jeden Fall wurde da die Haupttribüne oder ein Haupttribünenblock wurde jüngst für drei Spiele, also ich glaube, die Sperre gilt ja jetzt immer noch für drei Heimspiele von Getafe, also so gesehen, es wurde, der Schiedsrichter hat es ja auch, ist ja sogar hin zu Nico, ne, hat ihn aufgemuntert, also der hat das auch wahrgenommen, es gab die Durchsage, also protokollarisch lief ja alles wie gewünscht, wenn man so möchte, bei so hässlichen Vorfällen. Ja. Und von daher kann jetzt Verband und Liga oder können tätig werden, weil es ja auch dann, denke ich mal, im Schiedsrichterbericht dann drin stand. Mhm. Und dann muss es irgendwelche Konsequenzen geben, klar. Und das ist eben, wenn es bei anderen Vereinen eine Blocksperre gab, würde das natürlich Sinn machen, Geldstrafe für einen Verein und Blocksperre. Und ansonsten, ja, woher, also ob das jetzt der eine Fanclub war oder nur drei, vier Versprengte, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber optimalerweise könnte das ein Verein einschätzen, weil er dem vielleicht nachgeht. Denn muss ja irgendjemand das auch noch sonst mitbekommen haben, ne? Für irgendwelche Vereinsmitarbeiter etc. Vielleicht gibt es Kameras, weiß ich nicht. Aber man muss es aufarbeiten und dann wäre eine Strafe tatsächlich angemessen, weil wie sonst willst du es tackeln, ne? Das
Thema. Vor allem weil wir auch wirklich bei Atletico da irgendwo, ich weiß, es sind nicht alle Fans, natürlich sind nicht alle Atletico-Fans rassistisch, natürlich überhaupt nicht, aber es sind halt irgendwo mittlerweile Wiederholungstäter und das ist ja nicht nur bei Vinicius, hier und da auch mal passiert auch mal, was weiß ich, gegen Peter Federico González, der noch bei der Castilla gespielt hat, bei Real Egal und da ist es eben dann oft diese Frente Atletico-Fan-Vereinigung gewesen, die sollen es jetzt eben gegen Nico Williams eher nicht gewesen sein, deswegen wird es da glaube ich schon schwierig mit dann, welchen Block sperrst du, weil es Frente eben nicht war, aber trotzdem hast du irgendwie, bist du mittlerweile da sowohl als Club in der Verantwortung da mal irgendwie durchzugreifen, aber auch eben als Fanszene. Wie können da ständig irgendwo Rassisten offensichtlich toleriert werden? Ob das vor dem Spiel, vorm Stadion auf dem Parkplatz ist oder eben auch während des Spiels im Stadion. Das ist doch irgendwie, da ist so gar kein Heilungsprozess meiner Meinung nach erkennbar. Wie gesagt, nicht alle Atletico-Fans sind rassistisch. Das gilt auch nicht für alle Valencia-Fans und so weiter, aber es sind halt hier und da nicht nur diese ein, zwei Wiederholungstäter, sondern es passiert halt meiner Meinung nach zu oft und so müssen Club, aber auch die Fanszene selbst da mal Verantwortung tragen, weil La Liga kann auch nicht mehr, außer es an die zuständigen Behörden weiterleiten und so weiter. Ich weiß, mal eine Blocksperre wäre mal auch mal was Spannendes, aber das sehe ich halt noch nicht, deswegen mal gucken, was da noch passieren wird. So gesehen zum Sportlichen zurück, Atletico hat das Ding dann noch 3-1 gewonnen und so gesehen auch gewonnen den Platz oder den Kampf um Platz 4, denn Atletik hätte ja gleichziehen können mit den Punkten und Atletico, wenn sie gewonnen hätten, dann hätten sie auch den direkten Vergleich gewonnen, wären also Vierte, aber jetzt sind es wieder 6 Punkte Abstand zwischen den beiden, also Atletico bei noch 5 offenen Spieltagen ist noch nicht sicher, mathematisch die Champions League Quali, aber da, man merkt merkt halt, dass bei Athletik auch so ein bisschen die Luft raus ist. Die haben jetzt aus den letzten 4 Spieltagen auch nur 2 Pünktchen geholt. Dazwischen war zwar das Pokalfinale gewonnen, aber ja, das hätte jetzt auch mehr sein müssen eigentlich gegen Atletico. Da war halt dann Atletico zumindest offensichtlich mal wieder stark.
Ja, zweite Halbzeit vor allem ist ja so wenig passiert auf beiden Seiten. Ne? Atleti hat da mehr oder weniger aus dem Nichts zweimal getroffen und hat das ansonsten verwaltet und die Jungs aus Bilbao haben ja gar nichts mehr nach vorne gebracht. Ich glaube, der Kommentator hat dann ja auch erzählt, dass Oblak keinen Schuss halten musste in der zweiten Halbzeit oder zumindest bis zur 80. oder so. Boah. Also es war auch von Valverdes Mannen da wirklich viel zu wenig dafür, dass das für sie ja wirklich ein kleines Endspiel um die Champions League war. Yep. Verlieren durfte es auf keinen Fall und genau das ist eingetreten. Und Atletico hat mal wieder gezeigt, zu Hause sind sie eine Macht. Ne? Nur Barca konnte sie schlagen. Mhm. Egal wie schlecht es auswärts läuft, egal wie sehr sie sich blamieren, ob in der Champions League, ob in La Liga, bei Cadiz, bei Alaves, wo auch immer, aber zu Hause haben sie irgendwie das besondere gewisse Etwas, da können sie dann immer das Ruder rumreißen und sie haben wieder ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel gewonnen und dadurch, denke ich, Platz 4 endgültig gesichert und so,
Weil sie sich auch mal, weil sich Atletico, glaube ich, auch mal wieder seiner Offensivstärke erinnert hat. Da gab es ja auch hier und da noch von Korea ganz gute Chancen. Also sie sind ja in dieser Saison, wir haben oft gesagt, defensiv schwach und anfällig und veraltet, eingerostet, aber dafür kannst du dich ja doch trotzdem noch auf die Offensive verlassen, auch wenn es, wie gesagt, die Traumvorlage von Antoine Griezmann gab für Nico Williams, aber ansonsten haben sie da einfach selbst mal wieder die 3 Tore gemacht und deswegen ist das so ein bisschen der Hoffnungsmacher. Girona hatten sie ja auch schon mit 3-1 bezwungen, also dass es da jetzt nicht weiter aufwärts geht, weil viel mehr ist da jetzt nicht mehr drin in dieser Saison. Barca ist ja auch 6 Punkte weg, könnten 9 werden, wenn sie gewinnen am Montag. Aber so ist zumindest das Minimalziel Platz 4 erfüllt. Und dann, glaube ich, sind doch ein paar Atleti-Fans ganz happy mit der Saison, weil das ist ja einfach das Mindestziel und mehr brauchst du ja nicht. Beim Athletic-Club würde ich noch kurz ansprechen, da gab es unter der Woche eine, eigentlich traurige Meldung von einem Spieler. Es wird keinen One-Club-Man geben in Iker Muniain. Er hat seinen Abschied angekündigt, aber nicht gesagt, dass er Karriere beendet. Im Sinne von, er wird wohl noch wechseln. Hat natürlich noch nicht gesagt, wohin oder dass er wirklich wechseln will, aber sonst hätte er halt gesagt, er wird im Sommer seine Karriere beenden. Aber das ist nicht der Fall. Er lässt den Vertrag auslaufen, will nicht verlängern, auch weil er jetzt unter Valverde gar nicht mehr so die tragende Rolle gespielt hat. Und deswegen ist es schade, dass der Spanien eine Chance auf One-Club-Man verliert. Aber dabei hab ja auch ich nur noch ein bisschen meinen Fetisch von wegen Iker Muniain. Hat natürlich das Recht, auch woanders noch eine andere Kultur kennenzulernen und eben nicht sein Leben lang nur in Bilbao zu verbringen, dass er da, mal gucken, hoffentlich bitte jetzt nicht in die Wüste, wenn dann irgendwie zumindest USA oder was auch immer.
Ja, er ist ein Urgestein, er ist da lange dabei, er ist aber noch gar nicht so alt. 31 ist er erst, also von daher Karriereende, das ist schon ein bisschen früh. Der kann auf jeden Fall noch weiterspielen und auch, glaube ich, eine gute Rolle in La Liga irgendwo spielen. Aber ob er jetzt sich einem anderen Verein in La Liga einschließt, darf bezweifelt werden. Ne? Dafür ist er schon der Athletic-Club durch und durch. Aber wie gesagt, er ist eben noch jung, er hat schon noch was im Tank. Nur bei Athletic durfte er es einfach nicht zeigen in der Saison. 3 Startelf-Einsätze nur, ne? Das ist schon sehr, sehr dünn. Insgesamt auch nur 18 Spiele und wie gesagt, 15 Mal auf der Bank. Häufig nur hinten raus irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten, das ist schon sehr, sehr dünn. Also da spielt er einfach keine Rolle mehr und das ist schon auch schade, weil wie gesagt, er ist ja wirklich noch nicht annähernd so alt, dass man ans Karriereende denken sollte. Ich bin auch gespannt. Also ich würde auch eher sagen, La Liga wird es wahrscheinlich nicht, weil er sicherlich nicht gegen seinen Athletic-Club spielen möchte, könnte ich mir vorstellen, vielleicht also doch Wüste oder USA, wer weiß.
Mal schauen, was wir da noch bekommen werden. Hier bei Betis und Sevilla ist es tatsächlich passiert, es ist beim 1-1 geblieben, wie mein Tipp. Das 4. Unentschieden jetzt in Folge zwischen den beiden, ist dann, weiß nicht, ob es jetzt in Ordnung geht, weil Betis hat schon mal wieder mehr getan, wie auch schon in der Hinrunde. Sevilla trifft mit nur einem Schuss aufs Tor, machen sie das einzige Tor, also das hat gereicht. Wie gesagt, der eine Elfmeter von Betis hätte nicht sein müssen, der andere wurde noch auch zu Recht aberkannt, also irgendwo geht es dann vielleicht doch das Ergebnis, weil dann Betis einfach mal wieder nicht effizient genug war, aber trotzdem waren sie die aktivere Mannschaft mal wieder und der FC Sevilla rettet sich mit 20-9 Fouls, holen sie sich einen Punkt und sind damit jetzt auch fast, haben sie den Klassenerhalt sicher, also 12 Punkte, glaube ich, Vorsprung auf Cadiz, da dürfte jetzt nicht mehr viel anbrennen, aber auch das, von Sevilla konnte man jetzt auch nicht mehr viel mehr erwarten zum Saisonende, immerhin da einen Punkt noch geholt. Und wenn wir schon Abstieg kurz angerissen haben, da ist es jetzt auch endlich in Anführungszeichen passiert, dass der erste Absteiger feststeht. Wir hatten ja jetzt den fünftletzten Spieltag und da gab es jetzt den ersten Absteiger. Das gab es zuletzt in der Vorsaison. Elche damals auch so früh schon abgestiegen und davor das letzte Mal 2008. Damals hat es den FC Malaga getroffen und jetzt noch historisch ein bisschen schwächer, meiner Meinung nach, UD Almeria. Die sind ja seit dem fünften Spieltag, Alex, sind die Tabellenletzter nicht gewesen, sondern sie sind es ja immer noch und seitdem auch ewig keinen Sieg. Den hatten sie erst am, ich glaube, 28. Spieltag, den ersten Saisonsieg. Zu Hause immer noch ohne Heimsieg. Also auch das ist ein La Liga-Negativrekord, wie auch diese 31 Spiele ohne Siegserie saisonübergreifend. Das ist, ja, das wurde Zeit, dass dieser Abstieg endlich besiegelt ist, oder?
Ja, adios Almeria, sage ich da nur. Und Granada gibt noch nicht auf, ne? Ja. Zweiter Heimsieg in Folge, 3 Spiele ungeschlagen, 7 Punkte davon geholt, jetzt 3-0 gegen Osasuna. Ja. Es sind nur noch, Nils, 10 Punkte Rückstand auf Celta. Es sind ja noch 5 Spiele, also wenn sie so weiter punkten, geht da noch was. Nee, ist auch der designierte Absteiger natürlich, also der zweite. Ja. Designierte, aber tatsächlich ja, jetzt wieder gewonnen. Ne?
Die werden sich
Die werden sich noch ein bisschen, aber passieren wird da nicht mehr. Ja, Cadiz wehrt sich auch ein bisschen, aber mehr als ein Unentschieden war leider nicht drin gegen Mallorca. Das war ein 6-Punkte-Spiel für Cadiz. Ne? Mallorca ist 16. Ist, was sind 6 Punkte da vor ihnen? Sprich, du hättest auf 3 Punkte rankommen können an Mallorca, also ein Spiel. Celta hat ja verloren mit 0-3 bei Alaves, die auch wieder einen Riesenschritt zum Klassenhalt gemacht haben. Also der ist meiner Meinung nach dann auch eingetütet. Erst Atletico 2-0 geschlagen, jetzt 3-0 gewonnen gegen Celta. Also stark. Riesenergebnisse für Alaves. Und ja, Celta verliert, aber Cadiz kann es eben nicht ausnutzen. Und nur 1-1, das ist viel, viel, viel zu wenig für unser kleines Cadiz.
Ja, das wird schwierig mit der Auswärtsfahrt nächste Saison. Ja, weiter 5 Punkte da auf Celta. Also ist noch alles möglich. Wie gesagt, immer noch 5 Spieltage. Aber das hätten sie, ich glaube, wir hatten beide auch auf 1-0 Sieg Cadiz getippt. Aber das sollte nicht sein. Da hat die Heimstärke diesmal nicht zugeschlagen. Aber ich würde noch kurz bei Almeria bleiben, um noch ein bisschen das weiter zu thematisieren, was das auch für ein... Wir haben ja schon öfter mal gesagt, so an sich, Almeria hat schon Qualität im Kader und gute Einzelspieler. Aber das ist halt das Problem. Du hast halt eine meiner Meinung nach ziemlich zusammengekaufte Truppe. Da ist ja auch ein Scheich im Hintergrund, der da ein bisschen die Fäden zieht. Meiner Meinung nach war das letztes Jahr auch schon der Fall, aber da gab es eben noch einen guten Trainer, der das irgendwie zusammengehalten hat. Rubi in dem Fall, der ist ja dann im Sommer freiwillig gegangen. Ja, und jetzt in dieser Saison gab es 3 unterschiedliche Trainer und die haben eben aus dieser meiner Meinung nach zusammengekauften Truppe, wo mehr der Fokus auf der Offensive lag, als auf einer sicheren Defensive. Sie haben ja mit 67 Gegentoren, sind sie die Schießbude der Liga, haben das die Trainer nie irgendwie als einer zusammengebracht. Sie haben nie richtig die PS richtig auf die Straße bekommen, auch wenn sie natürlich mal Pech hatten in gewissen Spielen. Das war nicht nur in Bernabéu, auch andere Spiele hätten sie natürlich gewinnen können, aber trotzdem steht unterm Strich einfach nach 33 Spieltagen nur ein Sieg, 11 Unentschieden immerhin, aber das ist einfach viel, viel, viel zu wenig und da hätte jetzt auch der Sieg in Bernabéu oder ein Unentschieden in Bernabéu auch nicht viel rausgerissen. Sagt sich so einfach, dann kann nochmal ein neuer Schwung aufkommen in so einer Rückrunde, aber trotzdem, das ist Almeria. Wie gesagt, viele gute Einzelspieler, aber du hast so viele Spielzüge gemerkt, wo einer abschließt, obwohl wer anders besser gestanden hätte, so viele Missverständnisse auf dem Platz, so viel nicht als Team zusammenarbeiten, das, was nicht nur Real Madrid, sondern auch andere Teams auszeichnet, da hat eben Almeria, ja, glaube ich, sehr viel Lehrgeld gezahlt in dieser Saison und mal gucken, wann man die mal wieder sieht, weil das ist schon ein historisch schwacher Abstieg.
Ja. Unterschreibe ich so, historisch schwacher Abschied zeigen all die Zahlen, das ist, also ich gönne ihnen mal einen Heimsieg. Also
jetzt noch.
Gab ja noch keinen, also vor allem den Fans gönnt man natürlich mal einen Heimsieg. Klar. Sie haben es ja den großen Teams immer schwer gemacht, ne? Kurioserweise. Also da haben sie ja immer gut mitgehalten. Ja, auch jetzt bei Real Sociedad 2-2 gespielt. Ne? Gegen Barca haben sie nicht schlecht mitgehalten, gegen Atletico das Unentschieden zu Hause. Also irgendwie gegen die Großen tun sie sich leichter als gegen die Kleinen. Ganz, ganz komisch, ja.
Irgendwie, ja. Soweit dazu. Okay, also adios Almeria und dann haben wir noch ein anderes kleines Zusatzthema. Da kommen wir jetzt zum Verband. Also dem spanischen DFB quasi. Das ist die RFEF. Dort war die letzten Monate war so ein bisschen in der Schwebe, wie geht's da weiter, weil wir haben ja seit Rubiales Rücktritt im September ist da so ein kleines Machtvakuum, es gab einen Interimspräsidenten, Pedro Rocha, und ja, der ist jetzt auf einmal fester Präsident, ein bisschen auf Druck von FIFA und UEFA auch hinaus. Jetzt hatte sich mittlerweile sogar auch die spanische Regierung eingemischt und dann hieß es, es soll eigentlich Neuwahlen geben am 6. Mai, aber er war wohl der einzige Kandidat. Also hat sich, warum traut sich da kein anderer an das Amt ran? Vielleicht, weil der Verband ein bisschen korrupt ist, keine Ahnung. Und jetzt auf einmal heißt es dann am Freitag, einen Tag, nachdem sich die spanische Regierung da über diesen, was ist das, Consejo Superior Deporte, dieser oberste Sportrat, eingemischt hat, um ein bisschen das zu überwachen, heißt es auf einmal, ah ja, wir haben das jetzt intern beschlossen, jetzt bleibt Roger doch der feste Präsident und es gibt keine Wahl. Also da wieder sehr viel Kurioses passiert und Wildes. Es gab ja auch irgendwie Ende März gab es eine Razzia, wegen das aber primär aufgrund dieser möglicherweise illegalen Verträge mit dem Saudi-Arabien-Super-Copa-Deal. Also auch da noch ein paar Rubiales-Nachwirkungen. Der steht jetzt, glaube ich, am Montag auch vor Gericht in Madrid. Also da ist es weiter der spanische Verband ziemlich turbulent. Und wenn sich schon wenn die Regierung sich schon einmischt, dann merkst du schon, oh, sind wir hier irgendwo bei einem afrikanischen Verband Entwicklungsland oder ist das, nee, das ist der Verband, der 2030 die WM austragen will. Eieieiei.
Was macht eigentlich Rubiales? Ist der in Puerto Rico untergetaucht oder irgendwas?
Er war nur kurz. Er ist wieder in Madrid. Wird vor Gericht erscheinen in Madrid. Also war nicht richtig abgesetzt im Sinne von, er haut jetzt ab.
Okay, naja.
Ist wieder da. Ja, also das ist wild. Wie gesagt, Roger da auch nicht so die ganz großen Anstalten gemacht, um wirklich sich um Neuwahlen zu kümmern, das ein bisschen hinausgezögert, an seiner Macht festgehalten. Logisch, der hat die Chance, eine WM irgendwie zu leiten als irgendwie Verbandschef und jetzt ist er da, wie gesagt, dann direkt im Amt bestätigt, ohne dass es da eine richtige Wahl gab. Aber wenn es auch keine Gegenkandidaten gibt, dann, das wundert mich eben auch. Und dass sich die Regierung da jetzt einmischt, so halb, das könnte auch nochmal theoretisch Folgen haben, denn natürlich wollen Verbände wie FIFA und UEFA wollen unabhängige Fußballverbände haben, wo sich nicht Regierungen einmischen und deswegen könnte es theoretisch jetzt auch irgendwie noch Strafen geben, rein theoretisch auch noch eine EM-Suspendierung. Ich glaube, so weit wird es natürlich jetzt nicht kommen, aber das ist jetzt schon eine kleine, heikle, brenzlige Lage, wo ich jetzt auch nicht sehe, dass da die spanische Regierung oder dann dieser CST, dieser Sportrat dann gleich wieder den Rückzieher machen, nur weil jetzt auf einmal innerhalb von 24 Stunden dann doch der Präsident im Amt bestätigt wurde. Also da haben wir noch so eine kleine, heikle Lage, wollen wir mal gucken, was da jetzt noch passieren wird. Wie gesagt, es ist die letzte Zeit ist immer mal hier und da was passiert und gab dann auch diese Razzia und dann das jetzt auch, Tebas hatte glaube ich auch irgendwas gesagt, von wegen jetzt doch Spiele in den USA könnten passieren, also irgendwas ist auch da immer, da wird es halt auch irgendwie nicht so richtig langweilig bei den beiden Verbänden in dem Fall dann und da mal gucken, ob man da mal wieder was Handfestes kriegen, was wir euch mitteilen können. Du hast wahrscheinlich jetzt auch nichts noch Neues gesehen oder so.
Nee, nicht.
Neu mitbekommen hast du vielleicht noch immerhin, dass Barça Femini doch noch ins Champions League-Finale eingezogen ist. Das vierte in Folge. Ja. 0-1 Hinspiel verloren.
Ich habe die Zahl vergessen. Nach weiß ich nicht, wie vielen Heimsiegen in Folge gab es ja im Hinspiel eine überraschende 0-1 Heimniederlage. Mhm. Aber sie haben es eben in Chelsea oder bei Chelsea an der Stamford Bridge gedreht. 2-0 gewonnen. Hat ein bisschen Schiri Glück, glaube ich, weil bei Chelsea gab es eine gelb-rote und das war eine Schwalbe oder eine Finte, nenne ich es jetzt mal, der Barca-Spielerin. Da gab es gar keinen Kontakt. Nee, ja. Die hat nur gesehen, oh, die kommt von hinten angegrätscht. Falle ich mal so ein bisschen rein, aber ja, das war. Also auch da, ne? Im Zeitalter des VAR, ja, ich weiß, eine gelbe Karte, die kann man ja nicht reviewen, weil es ja technisch gesehen nur eine gelbe ist, auch wenn es in einer gelb-roten resultiert. Aber Leute, wenn die Strafe gelb-rot ist, also eine Hinausstellung als Folge hat, dann überdenkt doch mal den VAR-Einsatz, ob er da nicht drauf schauen kann, wenn da literally eine Schwalbe den Platzverweis zur Folge hat. Also das ist einfach ein schlechter, falscher, unlogischer Einsatz des VAR. Das ist nämlich natürlich Chelsea in Schutz, das liegt mir fern, das zu tun, vor allem gegen Barca, aber es ist ja wirklich so, ne? Da sollte man das einfach überdenken. Klar kannst du nicht jede gelbe immer nachschauen, aber wenn die Folge gelb-rot ist, und das ist so klar offensichtlich falsch, dann kann ich schon verstehen, dass Chelsea sich ein bisschen benachteiligt geführt hat. Das ist natürlich bitter für Chelsea. Aber Barca, das vierte Champions League-Finale in Folge, also die Barca-Frauen. Und mal wieder gegen Lyon, den Angstgegner. Eieiei.
Und weißt du, wo das Finale ist? In Spanien. 25. Mai im San Mamés in Bilbao. Auch spannend eigentlich so. Nicht unbedingt auf Barca-Gebiet, weil Baskenland, aber in Spanien mal ein
Finale. Ja, vor allem geil in einem schönen großen Stadion. Ne? Normalerweise sind es ja immer so eher kleinere Stadien gefühlt, wo so 20, 25 1000 Mann plus minus reinpassen und jetzt mal schön in einen richtig geilen Tempel und dann liege auf spanischem Boden. Schon sehr, sehr geil.
Ja, vielleicht gibt es da mal wieder volles Haus. Hatten wir ja schon öfter mal im spanischen Frauenfußball. Also mal sehen, wie viele da dann auch. Lyon ist ja auch nicht so weit weg. Frankreich vom Baskenland aus. Mal gucken. Okay, das war's soweit dann vom 33. Spieltag. Wie gesagt, wir haben Montagabend noch Barca gegen Valencia. Jetzt beim kurzen Blick auf die Tipps. Ich habe 17 geholt, das ist stark, du nur 6. Ja, war nicht so dein Spieltag, aber es war auf jeden Fall der Spieltag vom Danny. Der ist zwar nur auf Platz 102, aber jetzt ein paar Plätze geklettert, weil er hat bisher 21 Punkte geholt. Das sind Stand jetzt die meisten an diesem Spieltag. Vorne bleiben Kieran, dann haben Marco und Fabi die Plätze getauscht. Also mal gucken, was noch zwischen Barca und Valencia geht. Aber ich glaube, da habe ich auch auf Heimsieg getippt von Barca, weil sie jetzt vielleicht so nach der Befreiung und es geht um nichts mehr, dass sie da jetzt vielleicht ein bisschen befreiter sind. Und Valencia, naja, die haben auch noch theoretisch Europapokalchancen. Okay, so eindeutig ist es doch nicht. Also mal gucken, was da gibt. Das ist am Montag, Dienstag dann eben Real Madrid beim FC Bayern. Was haben wir am Wochenende? Da sind dann am Samstag alle vier Großen sogar im Einsatz. Am Samstag Real gegen Cadiz, dann Girona gegen Barca. Ja, nur 2 Punkte auseinander, wenn jetzt Barca auch gegen Valencia gewinnt. Und noch Atletico auf der Insel auf Mallorca. Da bin ich gespannt. Girona gegen Barca. Aber wie gesagt, Girona ist, ich glaube, haben die jetzt schon die Champions-League-Qualifikation sicher? Noch nicht mathematisch?
Noch nicht ganz mathematisch, deswegen nee.
Haben sie die Motivation noch, sie könnten noch euch überholen, theoretisch?
Ja, ne? Und vor allem, wir haben ja über die Vizemeisterschaft gesprochen, das letzte verbliebene Ziel. Das klingt traurig, ist traurig, aber aus finanzieller Sicht einfach wichtig für Barca, dass sie da beim Supercup, beim Final Four dabei sind. Das gibt viel Geld. Ich glaube, 8 Millionen die Teilnahme und bis zu 15 kannst du, wenn du das Ding gewinnst, kassieren. Also das wäre finanziell sehr, sehr wichtig, dass Barca einfach Zweiter wird. Ja, direktes Duell gegen Girona, Hinspiel wurde ja verloren. Also ganz, ganz wichtiges kleines Derby. Für beide natürlich auch. Girona kann dann schön Geld kassieren, wobei haben die Geld nötig, wenn da Man City, die City-Gruppe im Hintergrund ist. Naja, die einen sagen so, die anderen so.
Die leihen sich wieder der De Bruyne aus oder so. Das geht
schon. Ja. Ja, wer weiß, ne? Kurzer Blick übrigens zum Abschluss jetzt, weil wir sind eh schon über der Stunde. In die zweite Liga. Leganés und Real Valladolid punktgleich, Erster und Zweiter. Richtig spannend. Nur 3 dahinter echt das kleine Eibar, nur 4 Punkte dahinter Espanyol, also richtig, richtig mega spannend. 6 Punkte dahinter Elche, also da wird es, ich glaube, es sind noch 5 Spieltage, wenn ich mich nicht täusche, oder 3? Nee, 3 sind es, glaube ich. Und ich glaube, neuer Tabellenletzter, der FC Andorra von Gerard Piqué.
Das hat er sich auch anders vorgestellt.
Das hat er sich anders vorgestellt. Also die stehen vor dem Abstieg 4 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz.
Geht noch.
Also richtig spannend, was da in der zweiten Liga los ist. Habe ich jetzt mal wieder drauf geguckt. Und ich blicke ja immer so drauf, was machen die Traditionsteams? Racing Santander, den gönne ich den Aufstieg. Diesen Sechster, das wäre der Playoff-Rang. Punktgleich mit Sporting Gijón. Punktgleich mit Real Oviedo.
Alle 55, also die 3.
Genau, und die 3, also einen von den 3 würde ich mir schon sehr, sehr wünschen, wieder in der ersten Liga. Also richtig, richtig knackig und spannend, ne? Der Endspurt. Und man weiß ja, ne, man kann ja auch mal Sechster werden in der zweiten Liga und dann über die Playoffs aufsteigen. Das ist ja unter anderem, glaube ich, Girona gelungen. Ne? Die waren Sechster. Und sind dann
gab's,
in den Playoffs.
Gab es sogar öfter mal, glaube ich, die letzten Jahre. Also die ersten beiden sind direkt und dann die Plätze 3 bis 6 gehen nochmal in die Playoffs.
Richtig spannend.
Ja, mal gucken. Leganés auch ein paar Federn, glaube ich, gelassen die letzten Wochen. Jetzt 5 Unentschieden in Folge. Ja. Aber dafür war Valladolid gerade wieder
rückwärts. Und vor allem, ich sehe es gerade, 4x0:0 und jetzt 1:1 gegen Saragossa. Puh. Alter, wie spielst du denn als Tabellenführer 4x in Folge 0:0? Also Unentschieden ist ja immer das eine, aber 0:0 auch, was...
Ist ja völlig. Ach, Gurkentruppe einfach.
Völlig wild. Wirklich völlig wild.
Schauen wir mal, was das gibt da. Noch ist da eben nichts entschieden im Aufstiegsrennen, außer eben jetzt der erste Absteiger. Das ist Almeria und wahrscheinlich wird bald Girona folgen und dann mal gucken, ob da Cadiz, Celta, Mallorca doch noch folgen. Das werdet ihr alles hören und erfahren bei Tiki Taka. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das gerne tun unter patreon.com/tikitakapodcast. Dort gibt es verschiedene Modelle. Haben, wie gesagt, die letzten Male einige gemacht. Da steht es 8:0 allein bei den Neuen aus Madridista-Sicht gegen Barca-Sicht. Von dem her, vielleicht finden sich ja noch ein paar Barca-Fans, die bei uns mitmachen wollen. Ansonsten, bleibt mir jetzt nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Jetzt Sonntagabend, langsam Zeit für Feierabend. Ich freue mich auf München da und dann vielleicht auch ein paar von euch zu treffen und dann Alex mal gucken, wann wir uns dann wieder hören und mit welchem Thema nach einer erneuten 4:0-Gala von Real in der Allianz Arena. Das vielleicht nicht.
Und mit welcher Laune?
Und mit welcher Laune, wer dann diesmal besser drauf ist, Also, Schöne Woche an alle. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Servus.